Wir machen die Serie David. Heute Vergebung steht, der Kampf geht weiter. Ich habe mir so, manchmal mache ich mir Gedanken, wenn ich predige. Und da habe ich gedacht, beim David, also bevor das passiert ist mit Bathseba und mit Uriah, habe ich gedacht, es hätte alles so schön sein können, es hätte alles so schön weitergehen können. Das war alles so entspannt. Ja, die Schlachten waren geschlagen, er ist König gewesen, fisch im Sattel gesessen, die Regierungsgeschäfte sind gelaufen, Familie, alles geordnet gewesen. Es hätte so schön sein können. Und dann kam der Tag, wo die Könige im Frühjahr wieder ins Feld gezogen sind und David hat gesagt, kommt ihr auch ohne mich aus? Und Joab hat gesagt, freilich, das passt schon. Und wenn es nicht klappt, dann holen wir dich. Und David hat gesagt, okay, dann mache ich eine kleine Wellnesszeit, ich ruhe mich aus, ich erhole mich ein bisschen von dem schweren Königsamt und ich lege mich ein bisschen hin. Die sind ins Feld gezogen, sind in den Kampf gezogen, David, ja, hat sich entspannt und irgendwann mal war es dem langweilig. Und in den Sprüche, die sein Sohn dann geschrieben hat, da steht drin, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Wer kennt den Spruch noch von der älteren Geschwister? Müßiggang steht zumindest in der Bibel drin, sollte man kennen. Müßiggang, also wenn man nichts zu tun hat, das ist der Anfang von den Problemen. Und so war es denn David auch. Ja? Ich bin mal vor, schon länger her, bei krankgeschrieben, bin ich morgens ins Blautalsender rein und da saßen zwei jüngere Brüder, die saßen da einen Kaffee getrunken. Hätte, was machen die jetzt? Was machen die hier morgens hier? Und da bin ich zu denen hingegangen, habe ihnen die Frage gestellt, treibt die hier Müßiggang? Und dann haben die mir ganz groß angeguckt, mit großen Augen, was bedeutet das? Was ist das? Die haben das Wort nicht gekannt. Haben sie natürlich nicht, die haben sich brüderlich gestärkt und unterhalten. Alles okay, gell? Aber David war es langweilig und er war auf seiner Terrasse, hat ein Mittagsschläfli gehabt, ist aufgestanden und dann guckt er sich so ein bisschen um und dann sieht er ein paar Stockwerke tiefer, was da passiert. Und wisst ihr was, wo ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, das ist wie in der Schöpfungsgeschichte eigentlich. Ja? Es war alles in Butter, die Schöpfung war gemacht, es war alles erledigt. Man hätte das Leben genießen können, man hätte das ein bisschen machen können, ein bisschen den Garten ein bisschen bestellen, kein Problem. Und dann kommt eine Stimme und sagt, dürft ihr nicht von den Früchten essen hier im Wald, von den Bäumen. Dürft ihr nicht da davon essen? Ja, wir dürfen nicht essen, wir dürfen sie nicht mal anschauen, die Frucht dürfen wir nicht mal. Ja, das ist aber gute Frucht, da müsst ihr mal probieren. Und beim David war das so ähnlich. Es war alles still, es war alles ruhig, scheinbar keine Gefahr und der Widersacher hat auf diesen Moment gewartet, wo er David mal erwischen kann. Und dann hat er David auch seine Früchte gesehen, das begehrenswert war anzuschauen und hat sich das holen lassen und hat mit ihr geschlafen. Und wo dann das Baby, ist ein Baby draus entstanden, um das zu verdecken und zu vertuschen, hat er dann ihren Mann umbringen lassen. Und ich sag mal, das ist Hammer, 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 Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ohne Not, das war alles ohne Not. Das war, um eure Lüge zu verdecken, immer die nächste. Und es hat diesen Mann das Leben gekostet. Es hat eine Familie zerstört. Familien zerstört, sage ich jetzt mal. Und man kann das Leben Davids also richtig einteilen vor dieser Sache und nach dieser Sache. Und ich denke, die Bibel schreibt es nicht umsonst, sondern die will uns warnen vor solche Dinge, vor solche Handlungen, die wir unbedacht machen, weil es hat Konsequenzen, ja. Das Ganze lesen wir 2. Samuel 13 bis 20. Hier sehen wir der Prophet Nathan, als er zu David kommt und dieses Gleichnis erzählt von den Ziegen, wo der Gastgeber jemanden zum Essen gemacht hat und wo der Arme sei Ziege dem Reicher geben muss, dass der seine Gäste versorgen kann. Und David regt sich total auf. Der Mann ist des Todes, der Mann ist des Todes. Und der Nathan sagt, du bist der Mann. Und dann saß David vielleicht so da, wenn er nicht gar am Boden gelegen ist. Du bist der Mann, du hast das gemacht, du bist des Todes. Und dann kam ich habe jetzt hier nur so Auszüge, dann kam diese Rede vom Prophet Nathan. Und die Propheten muss man auch bewundern, wie mutig die waren. Der geht zum König mit so einer Botschaft und sagt es. Also ich weiß nicht, ob ich mir das traute. Der geht da hin und sagt es dem Neihard, was Sache ist. Ja. Und der muss damit rechnen, dass er vielleicht den Kopf kürzer gemacht. Mit späteren Propheten haben sie es so gemacht. Und die Konsequenz aus diesem Handeln Davids, das sagt der Nathan, nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet, also Gott verachtet, und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. Geht überhaupt gar nicht mehr. So spricht der Herr, ich lasse aus deinem eigenen Hause Unglück über dich erstehen. Und ich denke, das ist ein echter Hammer. Und vielleicht habt ihr schon mal Probleme in der eigenen Familie gehabt. Das sind nur von der übelsten Sache, wo ihm passieren können. Ja? Wenn aus den eigenen Kindern oder aus der eigenen Verwandtschaft gegen dich geschossen wird. Und Gott hat es am David angekündigt. Und da sehen wir auch so Parallele zur Schöpfungsgeschichte, ja? Wo die gesündigt haben, wo sie von dieser verbotenen Frucht gegessen haben. Da hat Gott auch von den Konsequenzen gesprochen, ja, die passieren. Du wirst unter dem Schweiß deines Angesichts wirst dein Brot essen müssen, dein Acker wird Disteln und Unkraut haben und die Eva von dir und deine Nachkommen, die werden unter Schmerzen Kinder gebären. Und echter Hammer. Und so war es hier auch. Beim David war das so ähnlich. Ja. Gott hat ihm einen Bericht angekündigt, was über sein Leben kommen. Und darum, denke ich, muss man mit Sünde, muss man schon gut umgehen, sag ich mal. Am besten gar nicht. Weil es immer Konsequenzen für unser Leben hat. Ja. Das ist nicht so einfach. Ich sündige mal schnell. Wenn man heute im Fernsehen guckt, so ein Ehebruch, so ein Mord, das passiert schon mal, halb so schlimm. Es hat alles Konsequenzen, weil Gott ist das, Gott nimmt das wahr. Und bei seinen Kindern, sage ich mal, noch viel mehr. Ja. Der von hinten. David hat sich das angehört, diese Botschaft, die Nathan ihm gesagt hat, die ihn so in der Senkel gestellt hat. Und David sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ohne Wenn und Aber. Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Und da müssen wir wissen, dass im mosaischen Gesetz, das ein paar hundert Jahre vorher Mose von Gott empfangen hat, da steht es ganz klar drin, wenn zwei beim Ehebruch erwischt werden, dann sind die auf der Stelle zu töten. Da sehen wir mal, wie hoch Gott die Ehe bewertet. Ja, das ist nicht so ein lockeres, floppiges Dasein, sondern das ist ein ganz ernster Bund, der nicht gebrochen werden darf, so einfach. Ja? Da legt Gott großen Wert drauf. Der legt Wert drauf, dass wir der Frau unserer Jugend treu sind. 35 Jahre bald. Ja? Nach meiner Wiedergeburt, muss man dazu sagen. Ja? Vorher war er auch so ein Kamerad, der mit den Mädels gespielt hat und ja, wenn sie nicht mehr gut genug war, hat er sie weggetan. Oder ich war manchmal auch nicht gut genug, bin ich auch weggekommen. Aber das hinterlässt jedes Mal Schmerzen und Wunden. Das ist kein Spaß nicht, gell? Und Gott hat mich neu gemacht und jetzt kann ich einer Frau von Herzen treu sein. Und dankbar. Jeden Tag, dass ich so jemanden habe. Amen. David hätte sterben müssen, schon allein für den Ehebruch und für den Mord am Uriah auch. Also ein Mörder, Auge um Auge, stand im Alten Testament, Zahn um Zahn, Leben um Leben. So war das vorgesehen. Das war das, was ihm David gedroht hat. Und wenn wir das neutestamentlich sehen, was waren die ersten zwei Dinge, die Jesus in seiner Bergpredigt angesprochen hat? Das erste war Ehebruch. Was ist Ehebruch? Ja. Vielleicht sitzt heute kein einziger, hoffe ich, kein einziger offizieller Ehebrecher unter uns. Aber Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon im Herzen die Ehe mit ihr gebrochen. Und da sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus. Ja? Ich kann mich noch erinnern, Jimmy Carter, Präsident in den 70er Jahren, ich glaube, der war bei den Baptisten oder bei den Methodisten, ich weiß nicht, ist egal. Der hat mal in einer Predigt gesagt, dass er ein vielfacher Ehebrecher sei. Und wenn alle groß guckt, dann hat er das halt so erklärt, dass er auch schon manche Dame angeschaut hat und nach der Bergpredigt ist ein Ehebrecher. Wer ist ein Mörder? Was sagt Jesus dazu, wer ein Mörder ist? Ja? Nicht, wer ihn umgebracht hat, wer ihn erschlagen hat, sondern wer in seinem Herzen denkt hat, über seinen Bruder, so ein Volldepp, so ein Idiot, so ein Narr. Der ist des Mordes schuldig. Ja? Jesus hat in den Pharisäern das Gesetz richtig ausgelegt. Ja. Das fängt nicht an, wenn die Tat vollendet ist, sondern es beginnt in unserem Kopf mit einem Gedanken, der geht ins Herz und dann geht es in die Hand zur Tat. Und deshalb müssen wir gucken, das, was wir in unserem Kopf zulassen, dass es vor Gott in Ordnung ist. Ja. Dass wir merken, der Gedanke, der passt nicht zum Herrn. Den müssen wir wegtun. Und dann geht es uns besser. Ja. Aber, jetzt kommt das Aber, so hat der Herr deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Auch der König konnte sich nicht übers Gesetz stellen. Ja, der konnte sagen, wenn der König, ich darf das. Ja, das manche meinen das, ich bin der Chef, ich darf das. David konnte sich das genauso wenig. Der König war genauso unter dem Gesetz wie alle anderen auch. Für den hat es alles genauso gegolten. Und er hätte eigentlich, wenn man das Gesetz ausgeführt hätte, hätte er sterben müssen. Ja. Wenn nicht wegen einer, dann wegen anderen hätte er sterben müssen. Aber Gott hat gesagt, deine Sünde ist hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Also er hat das Leben nochmal geschenkt bekommen. Und ich finde, das ist im Alten Testament, wo wir sehen, dass Gottes Gnade wirksam war. Ja, das war nicht irgendwas, wo so nebenher zuerst gesetzt, sondern Gottes Gnade war auch da immer wirksam. Und David durfte leben. Aber nur weil du deinen Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Und Nathan ging in sein Haus zurück und hat den David alleine lassen. Mit seiner Sache, ja, mit dem das mal sagen lassen, was jetzt passiert. Und wo ich so über das nachgedacht habe, ich denke, ja, wieso muss jetzt das Kind sterben? Das hat doch nichts gemacht. Das Kind ist doch unschuldig. Ja? Was ist das für ein brutaler Gott, der das Kind einfach so dahin gehen lässt? Ein unschuldiges Baby, wo am wenigsten was dafür kann, dass er auf der Welt ist. Ja? Das Baby kann ja nichts dafür. Und dann war mir das auch so, in der Schöpfungsgeschichte war das auch so. Das Erste, was Gott gemacht hat, er hat Adam und Eva nach dem Sündenfall mit Tierfelle begleitet. Ja, die haben da so, weiß nicht, war Schafe, war drin, keine Ahnung. Irgendein Viech, irgendein Tiere mussten sterben, Fell abgezogen und man hat es da rumgehängt, dass man nämlich sieht, dass sie nackt sind. Ja. Hat der Mensch ab da auch nicht mehr vertragen. Jemand anders musste sterben und im Gesetz war es auch so, wenn jemand gesündigt hat, dann konnte er ein Tier bringen und dieses Tier ist praktisch anstelle des Täters für etwas gestorben. Ja. Gott hat eine Möglichkeit geschaffen, dass mit der Sünde, dass man das der Mensch geregelt kriegt auf irgendeine Art und Weise. Und er hat angefangen mit seinem Volk. Und dieser Sohn David, der musste sterben, weil David das gemacht hat. Und dann kam mir das irgendwie so auch in mein Herz hinein, dass der spätere Sohn Davids, der begrüßt worden ist mal aus seinem Sohn Davids, der war auch unschuldig. Jesus war auch unschuldig. Der hat auch nichts gemacht. Er hat gesagt, wenn ihr mir eure Sünde sagen könnt, dann sagt sie mir. Jesus war absolut unschuldig und er ist für unsere Schuld gestorben. Er hat sein Leben für uns gegeben, damit wir nicht unter dieses Todesurteil fallen. Und wer diese Vergebung noch nicht empfangen hat in seinem Leben, der steht noch unter dem Zorn Gottes, kann man in der Bibel lesen. Der liebe Gott ist zornig. Passt eigentlich gar nicht zusammen, ja. Aber es ist so. Wer Jesus nicht annimmt, über dem ist der Zorn Gottes. Merkt man vielleicht gar nicht. Spürt man gar nicht. Aber vielleicht kommt eines Tages die Zeit, wo wir vor unserem Schöpfer stehen und wenn du vor Jesus stehst, entweder als Retter oder als Richter. Wenn er sagt, komm rein, zur Freude meines Vaters, oder ich kenne dich gar nicht. Ja. Der Sohn Davids, der finale Sohn Davids, sage ich jetzt mal, der ist für unsere Schuld gestorben. Wiederholt es nochmal, David hätte die Todesstrafe bekommen müssen. David stellt sich bedingungslos zu seiner Tat. Er nimmt die volle Verantwortung und bekennt sich schuldig. Und drum steht auch später im Neuen Testament drin, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Nicht, weil er den Uria erschlagen hat lassen und weil er die Salome sich genommen hat, sondern weil er Buße drüber getan hat. Ja. Weil er dazu gestanden ist und gesagt hat, Gott, du hast recht, ich bin so. Ja. Und so ist mit uns auch, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir irgendwas gedreht haben, dann dürfen wir zu Gott kommen und sagen, Herr, tut mir leid, ich stehe dazu, das war sinnlos, was ich gemacht habe, bis unnötig, ohne Zwang. Ich habe trotzdem versagt und ich stehe dazu und ich brauche deine Vergebung und dann bekommen wir Vergebung. Beim David war das ein Betriebsunfall. Das kam ja nicht laufend vor. Und ich hoffe, in unserem Leben bleibt es bei den Betriebsunfällen. Weil wenn es laufend vorkommt, dann müssen wir unser Leben mit Gott überprüfen. Aber so ein Betriebsunfall, der kommt vor. Weil wir Menschen sind, ja, weil wir schwach sind, weil wir versagen. Aber Jesus ist einfach für alle Sünde gestorben, auch in unserem Leben. Auch das, was heute ist, auch das, was in Zukunft ist. Und das heißt nicht, dass wir das locker nehmen und leicht und sagen, naja, da können wir ja. Nee, ein Gotteskind will nicht mehr sündigen. Wir wollen nicht mehr. Also David hat die volle Vergebung. Das war alles bereinigt. Mord, Ehebruch war bereinigt, war von Gott erledigt, ja. Und trotzdem hat diese Tat dramatische Konsequenzen gehabt. Also, und wenn ich das immer lese, mindestens einmal im Jahr, diese Geschichte, die sich dann weiter entwickelt, dann ist das für mich eine von den dramatischsten Geschichten, wo eigentlich hätte gar nicht sein müssen, ja, wo der David. Also. Das Kind muss sterben, aus seiner eigenen Familie heraus wird Unglück entstehen, das war, was Gott ihm vorhergesagt hat und so kam das auch. Und dann kann man das so sagen, Gott zieht seine schützende Hand über dem Haus Davids zurück. So sehe ich das, so habe ich das formuliert, ob man das so machen kann, weiß ich nicht. Aber ich denke, diese Söhne waren ja auch schon immer da, die Kinder waren auch immer da, hat ja auch alles gepasst. Und als die schützende Hand Gottes nicht mehr drüber war, ist Folgendes passiert. Der erstgeborene Sohn Davids, das ja eigentlich der Thronfolger gewesen wäre, ja, der erstgeborene Thronfolger, der Amnon, der Name heißt übersetzt treu, potenzieller Thronfolger, vergewaltigt seine Halbschwester Tamar. Da fällt dir nichts mehr ein. Ja. Davids Söhne, da denkst du, die haben eine Erziehung genossen. Ja, das sind richtige Männer, Helden, Ritter vor dem Herrn, was weiß ich, was man da alles sagen kann. Und dieser Amnon, der hat seine Halbschwester gesehen, das war die Schwester vom Absalom, der kommt nachher noch ins Spiel. Und er hat sich in sie verliebt. Also zumindest seelisch so berauscht an ihr, dass er gesagt hat, die will ich haben. Und weil es eine Halbschwester war, hat er gewusst, das ist nicht so einfach. Dann hat er sich krank gestellt. Also den Rat hat er von einem guten, klugen, weisen Mann bekommen. Das muss man sich auch mal eingangen lassen. Da gibt es gescheite Leute, die denn ihre Idee so umsetzen. Ohne Hirn und Verstand, weil sie nicht wissen, was dahinter herkommt. Ja? Und er hat gesagt, weißt du was, du stellst dich krank. Und dann sagst du, die Tama, die soll zu dir kommen und soll dich ein bisschen bedienen. Und ja, und dann kannst du den Rest selber klären. Ja? Und so hat er es dann gemacht. Hat sich krank gestellt. Der David, als besorgter Vater, kam mal schön vorbei. Bei Amnon, was ist los? Oh, mir Gott zu Elend, mir geht's so Elend. Ja, was können wir machen? Ja, es wäre vielleicht keine schlechte Idee, wenn die Tamar kommen täte und würde ein bisschen guten Kuchen für mich backen, ein bisschen Essen machen und ich glaube, das täte mich wieder aufrichten. Das täte mich richtig gut. David hat gesagt, okay, dann machen wir das so, holen wir die Tamar und die soll das so machen, wie du das gesagt hast. Und da habe ich mich schon gewundert, dass da beim David nicht irgendein Alarmglöckchen geläutet hat, ja? Dass er sich irgendwie denkt hat, wieso muss das jetzt so sein? Ja? Wieso braucht er die? Wieso kann das nicht jemand anders machen? Keine Alarmglocke, alles blieb ruhig. Die Tamar kam zu ihm und hat ihm ein bisschen gedient. Dann hat er alle Diener und so weiter rausgeschickt. Und dann hat er sich das Mädel geschnappt, gegen ihren Willen, und hat sie vergewaltigt. Anders kann man es nicht sagen. Und dann steht in der Bibel drin, nachdem das gewesen war, dann hat er sie mehr gehasst, wie er sie vorher geliebt hat. Ja. Hat er sie rausgekriegt, geh weg, geh zum Teufel, geh mir aus den Augen, ich will den nicht mehr sehen. Ja. Und in der damaligen Gesellschaft war das, ich sag mal, für Mädel Höchststrafe, wenn ihr sowas passiert ist. Weil die hat unter Umständen, und die hat wahrscheinlich nie wieder einen Mann gekriegt. Also sie hat nie wieder jemanden gehabt. Ja. Das war lebendige Leiche, das mal sozusagen. Ja. Ein Schicksal einfach so mal geschwind. Ja. David hat so reagiert, dass er sich aufgeregt hat. Macht er wieder nicht. Aber mehr ist nicht passiert. Ja. Der hat ihn nicht zur Rede gestellt, der hat ihn nicht eingegriffen, lief halt alles so weiter. Und die Tama, oder sagen wir so, Absalom, ihr Bruder, Absalom, hat es gesehen, was los war, und hat gesagt, ich das wegen Amnon. Ja. Er hat gesagt, mach dir keine Gedanken, ich regel das. Der Absalom, Vater ist Friede, so hieß er, plant nach 2 Jahren, plant ein Anschlag auf den Amnon. Er macht ein Riesenfest. Alle seine Brüder sind dabei und es waren ja viele Brüder, sage ich jetzt mal. Wenn man darf, jetzt viele Ehefrauen, viele Kinder, viele Kind, viele Brüder. Und David, kommst auch. Wäre schön, wenn du da wärst. Und David, ach, oh, eigentlich kein Bock. So mehr oder weniger durch die Hintertür. Eigentlich kein Bock. Kennt ihr die aber, Leute? Ihr braucht mich da nicht dabei. Okay, Absalom macht diese Party, macht ein Riesenfest, hat ein paar Freunde dabei gehabt, ein paar Diener, ein paar Knechte und hat gesagt, wenn ich es euch sage, dann erschlagt er den anderen. Und so kam das dann auch. Die hat ein Zeichen gegeben, man hat den Amnon erschlagen. Und was ich hochinteressant finde, die ganzen anderen Söhne Davids, alle die da waren, die haben wieder nicht eingriffen, die haben gar nichts gemacht, die sind auf ihre Esel gegangen und sind abgehauen. Hätte doch auch was machen können, oder den Absalom gleich schnappen, oder wie auch immer. Die sind in das sehr auf die Esel weg. Das gibt's doch nicht. Was haben die von ihrem Vater beigebracht? Und da ist mir aufgefallen, dass die Väter im Alten Testament gute Männer Gottes, ja, gute Männer Gottes, der Eli zum Beispiel, wo in der Stiftshütte gedient hat, ja, wo der Samuel großgezogen hat, dem seine Söhne hingemacht, was sie wollten, dann Samuel seine Söhne hingemacht, was sie wollten. Am Saul seine nicht eine interessante Weise. Der Jonathan, der Sohn Sauls, ist der einzige, fast einer von den ganz wenigen, da steht nichts Negatives in der Bibel drin. Ja? Jonathan, weißt du, wenn Jonathan, herzlichen Glückwunsch, mach's ihm noch. Ja, und auf jeden Fall, die sind mit ihren Eseln abgehauen, das wurde David gesagt, David ist natürlich zusammengebrochen, sein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, natürlich, hat ihn das mitgenommen und Absalom fliegt zu seinem Großvater Talmai, der war König in Geshur, so ein kleines Königreich östlich vom See Genezareth, und Deutschland war weg, außerhalb von der Reichwelt David. Und irgendwann mal hat der Joab gesehen, dass sich der David wieder beruhigt hat. Er hat gesagt, komm, ey, jetzt guck mal, lass mal den Absalom bitte kommen. Das war schlimm, was er gemacht hat, aber irgendwie soll man das wieder auf die Reihe kriegen. Er darf denn kommen nach 3 Jahren, also von dem Mord sind jetzt, oder von der Ding sind jetzt 5 Jahre vergangen von dieser Vergewaltigung. Und er darf nach Jerusalem zurückkommen, aber David will ihn nicht sehen. Ja, und er zwingt der Abstellung, der zündet halt am Joab seine Felder an, wo nicht gefolgt hat. Und Joab geht zum David und sagt, hey, machen wir jetzt mit dem, lass ihn endlich mal kommen. Und der Abstellung kommt und unterwirft sich seinem Vater zum Schein. Und ich glaube, dass dieser Absalom von Anfang an, der hat ein gutes strategisches Denken, auch wenn es nicht zum Guten war. Aber der war ein guter Stratege, der wusste genau, was er wollte. Der Thronfolger ist tot, ich bin der Nächste. Ja? Mir steht das Königreich jetzt zu. Und er entwickelt einen Plan, wie er David als König stürzen kann. Baut sich eine kleine Söldnertruppe auf, mit 50 Pferden, so 50 PS praktisch, war damals ein riesiges Ding. Ist er durch Jerusalem auf und ab, hin und her und hat gesagt, Mann, guck mal, Ferrari, ich, Königssohn. Und dann hat er sich bei den Leuten, die dort gerade beim David gesucht haben, hat er sich eingeschmeichelt. Zum David brauchst du gar nicht gehen. Zum David brauchst du nicht gehen. Der hat kurz Zeit für dich. Sag doch mir dein Anliegen. Er küsste, hat die Leute geküsst. Wenn sie vor ihm niedergefallen, hat er sie aufgehoben. Ich sagte, ey, mein Bruder. Sag mir's, ich habe vielleicht auch, aber bei dir hat es nicht werden. Und so stahl Absalom das Herz der Männer von Israel. Also brutal. Und da war David, wo war David? Der muss es doch auch mitgekriegt haben. Da gibt es doch auch, ich sag mal, V-Männer am Hof oder irgendwas, irgendwelche Nachrichten, Dienste, nix. Ja. Der hat er zugeguckt. Ich weiß nicht warum. Der hätte da eingreifen können, sagen, Kamerad, so läuft es nicht. Ja? Hat er aber nicht. Versteht es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es. Auf jeden Fall hat er die Abstellung, konnte machen, was er wollte. David hat zugeguckt. Dann hat er sich als König ausrufen lassen, hat vorher sich die ganze wichtige Leute von David, ja, hat er sich mitgenommen. Manche haben gar nicht gewusst, was vor sich geht. Ja, die waren an dieser Palastrevolution beteiligt. Die wussten gar nicht, was ihnen geschehen ist. Und David muss aus Jerusalem fliehen, weil er gemerkt hat, ich kann nicht da bleiben, weil sonst bin ich fällig. Der hat es auf mein Leben abgesehen. Aber einige Leute gehen mit ihm, treue Untertanen. Und andere, die sagen, wir bleiben hier. Oder David sagt, du bleibst hier, du bist mir hier wichtiger, wie wenn du mit mir mitgehst. Ja. Und David flieht und organisiert dann seine Truppen, um sich auf den Kampf gegen den Nachbarn vorzubereiten. Und das ist ein Kampf, Vater gegen den Sohn. Vielleicht tut sich der Sohn da leichter, aber von Vater ist immer schwierig. Und das Kriegsvolk zog aus ins Feld Israel entgegen und der Kampf entspann sich im Wald Ephraim und dort wurde das Kriegsvolk Israels vor den Knechten Davids geschlagen. Und die Niederlage war groß an jenem Tag, 20.000 Mann. Das muss man sich mal eigen lassen. Was das ausgelöst hat, dass der David diesen Uriah hat erschlagen lassen, hat sich die Bathsheba genommen. Das sind praktisch, abgesehen jetzt von seinem Amnon, der ums Leben gekommen ist, und von der Tama, das ist schlimm genug. Und bei diesem Kampf, das war ja praktisch ein Bürgerkrieg. Das sind 20.000 Mann, sagt die Bibel. Das ist ein Wahnsinn, was diese Tat von Rat und Schwanz im Laufe der Zeit mit sich mitgetragen hat. Ne? Das ist schon unglaublich. Der Wald fraß mehr vom Volk, als das Schwert gefressen hatte an jedem Tag. Keine Ahnung, war es das, dunkel, finster, gefährlich, Tiere. Auf jeden Fall sind da mehr im Wald einfach so umgekommen, sind die Bäume gelaufen, ich habe keine Ahnung. Und Abschalom, der geriet vor die Knechte Davids, der reitet auf sein Maultier, und das Maultier kam unter die verschlungenen Zweige einer großen Terebinte. Da verfing sich sein Kopf in der Terebinte, ich sag mal die Haare. Von der Bibel her wissen wir, der hat ein paar Kilo Haar auf dem Kopf gehabt, der war auch immer beim Jahr beim Friseur, da konnte er dann hinterher erst wieder richtig laufen, weil so viel Last. Ganz anders wie bei mir. Ich habe das erkannt, dass man sich schwer tut. Weg damit! Und viel entspannter und befreiter laufe ich das Leben. Der verfing sich mit seinem Kopf in der Terebinte und er schwebte zwischen Himmel und Erde. Und das Maultier aber, das unter ihm war, lief weiter. Der ist da geritten, hat sich da drin verfangen. Das Maultier hat irgendwie auch gut, wenn ich nicht so viel zum Schleifer habe, ist weitergelaufen. Und der hing dann da drin. Das hat ein, ich weiß nicht, ob das ein Künstler war, ein Maler, hat es so gesehen, ja. Der hing da drin im Baum und dieser Esel, der läuft runter weg und ist hinter da drin, hat nur gelebt, ja. Das war jetzt nicht lebensgefährlich. Im schlimmsten Fall, reißt das Hoffbrunst aus. Hoffbrunst, er fliegt runter, passt. Aber das hat gehoben. Und David hat vorher, bevor diese Schlacht war, ausdrücklicher Befehl gegeben, wenn ihr der Abschalom findet, tut ihm nichts. Während Abschalom hilflos im Baum hing, wird er entgegen den ausdrücklichen Befehl Davids ihn am Leben lassen, von hier wäre Joab getötet. Also der kam so ein Knecht, hat gesagt, du, der hing dahinter, den schnapp ich mir, ging hin und hat ihn erstochen. Ja. Und dann war es aus mit Abschalom. Und ich sag mal, das war, die Bibel sagt auch, dass das Gericht Gottes über sein Leben war. Aber es war nicht nach dem Willen David. Und dann lesen wir auch was im Gesetz, im mosaischen Gesetz, was lesen wir da? Lesen wir was über Leute, die an Bäumen hängen? Nein. Aber wir lesen was, verflucht ist der Mann, verflucht ist derjenige, der am Holz hängt. Ja? Das sind, im Alten Testament sind etliche am Holz gehangen, die verflucht waren. Ja? Aber bei uns ist einer am Kreuz gehangen, am Stamm, am Holz. Der war auch verflucht. Der hat einen Fluch, der uns hätte treffen sollen. Hat er auf sich genommen, damit dieser Fluch nicht uns trifft, eines Tages. Ja? Jesus hing am Holz, ist für uns zum Fluch geworden. Überlegt mal, wenn das nicht wäre, wir wären die ärmsten Schweine. Die Menschheit wäre die ärmsten Schweine. Die wüsste nichts. Die hätte keine Ahnung von Gericht, von Erlösung, von Gnade, von Errettung. Und Jesus hat es für uns gemacht. Ich finde ja toll, dass wir das passt heute auch einfach zum Abend, dass wir wissen, was machen wir hier eigentlich, ja, dass es uns immer wieder in Erinnerung kommt. David hört, was passiert, und der bricht total zusammen. Der schreit, der heult, mein Absalom, mein Sohn Absalom. Und der Joab sagt irgendwann mal, Kamerad, wenn du jetzt nicht daheim dich zusammenreißt und das Volk wieder hier in die richtige Reihe kriegst, dann send die alle weg, dann bist du König gewesen. Ja? Und ich habe gedacht, ich glaube, der David, der hat deshalb geheult, weil er wusste, das geht auf mein Konto. Ja? Der könnte heute nur leben, wenn ich in den 5 Minuten, wo ich schwach war, wenn das nicht so kommen wäre, ja, dann könntet ihr alle nur leben, wäret fröhlich, könntet Feste feiern, ohne sich zu erschlagen. Und so ist ein riesen Rattenschwanz an Unglück drauf entstanden. Und David, ja, der war am Ende. Jetzt steht es ja in der Bibel nicht drin, dass man ein schönes Geschichtchen gelesen hat, wo man in der Kinderstunde erzählen kann. Sag, guck, das ist passiert, David hat gegen Goliath kämpft und dann ging es ihm nicht so gut. Sondern die Sachen sind ja, die stehen ja drin, damit sie uns was sagen. Ja. Dass wir merken, dass Sünde, die trennt uns von Gott, die macht einen Abschnitt. Nein, das Wort Sünde kommt von dem Wort Sund. Wer weiß, was ein Sund ist? Sund. Ein Sund, das ist ein Ding, ein Meeresteil, das Festland von so einer Art Insel trennt. So ein Sund, das geht so vor einer Insel rum und das trennt die Insel vom Festland. Und wenn das Festland Gott ist, dann die Insel mehr. So trennt uns die Sünde von Gott. Und Vergebung, wenn wir zu Gott gehen, dann wird diese Beziehung wieder hergestellt. Erstmal grundsätzlich, ja, weil jeder Mensch ist Natur aus von Gott getrennt. Ja. Gott hat viele Geschöpfe, aber nicht alle Geschöpfe sind seine Kinder. Ja, wenn wir seine Kinder sind, sind wir immer noch sein Geschöpf, aber wir stehen in einer besonderen Beziehung zu ihm. Gott, trotz Gottes Vergebung, also David hat vollkommene Vergebung erlangt, muss David die Folgen seines Handelns tragen. Kann in unserem Leben auch sein, wir haben eine volle Vergebung gekriegt, volle Vergebung. Und trotzdem sind bestimmte Dinge in unserem Leben, haben ihre Nachwirkungen. Die Bibel lehrt uns eine Gesetzmäßigkeit, dass wir Tun, Ergehen, Zusammenhang nennen. Wenn du dieses machst, wird jenes passieren. Aber nicht, gilt aber nicht immer. Ja, beim Hiob zum Beispiel, der hat nichts gemacht. Und dem ging es nicht gut. Ja. Obwohl er nichts gemacht hat. Obwohl er, alles war alles okay, hat zwar niemand anders gemerkt außer ihm, aber es war so. Oder der Blinde, wo die Jünger gesagt haben, hat der gesündigt oder seine Eltern? Und Jesus hat gesagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Ja. Es ist nicht zwangsläufig so, aber es ist, wenn wir bestimmte Dinge tun, passiert was anderes. Saat und Ernte, auch ein bestimmtes Prinzip, das die Bibel sagt, das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und da muss man einsehen, das Saat ist ein kleines, die Ernte ist immer größer. Ja? Das ist im Guten so wie im Bösen. Wir können Gutes tun, das wird sich vermehren, sagt Jesus, gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gerütteltes, geschütteltes Maß, glaubt über, das drückt ihr. Ein bisschen gäbe und schon passiert es. Ja? Aber auch andersrum. Aber trotz alledem, was David da passiert ist, in alle Schwierigkeiten, in alle Nöten, in allem Chaos, lässt Gott David, und ihr habt drunter geschrieben, uns nicht im Stich. Gott war immer dabei. Gott hat immer die Kontrolle gehabt. Gott war immer da. Gott lässt den David und uns nicht im Stich. Und das dürfen wir wissen, wenn wir in Schwierigkeiten kommen oder sind. Ja, wenn du in Schwierigkeiten bist heute, dann darfst du es wissen, Gott hat alles im Griff, Gott ist bei mir. Der lässt nicht mehr zu, als ich tragen kann. Ja. In alle Lagen, in alle unsere Lebenslagen, ist er der Herr über alles gewesen. Bei David war das so und bei uns ist es genauso. Gott ist der Herr, er hat alles im Griff. Auf ihn können wir vertrauen, auf ihn können wir uns berufen. Ja, wenn du Gott nicht hast, wo gehst du hin? Ja, was machst du? Welches Privileg? Ja, dass wir das wissen, ja, bei uns geht auch nicht alles am Leben vorbei. Ja, das ist, gibt es schwierig, kenne ich auch. Manchmal in der eigenen Familie ist manchmal schwierig. Ja. Aber dann weiß ich, wo ich hingehen muss. Der Vater im Himmel. David hat eine Verheißung bekommen, die er zu seiner Zeit erfüllt hat, und Gott hat einen Plan, über den er wacht und durchführt. Und für uns gilt es genauso. Wir haben Verheißungen, ich mache nur eine, das ist im Alten Testament, das ist alttestamentlich. Jetzt verspricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, und als Gotteskinder, neutestamentlich, gehöre dir damit nein. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Das gilt ja für uns, oder? Wenn wir erlöst sind. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Persönlich. Gott hat mich persönlich gerufen. Der hat nicht ein paar Nummern eingetippt in seinen Computer, Himmelscomputer, und hat zu mir gekommen, weil das richtige Programm drin war, sondern der kennt uns persönlich. Gott ist ein persönlicher Gott. Das ist nicht irgendein Wesen, was irgendwo schwebt, wenn überhaupt. Gott ist persönlich. Er kennt uns persönlich, jeden Einzelnen mit Namen. Wir gehören ihm. Und wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, dein Retter. Verstehst du? Wenn dann ein Funke Hoffnung, ein Funke Glaube in unserem Leben ist, dann darf man das Gott sagen. Herr, ich glaube das. Ich glaube, das gilt auch für mich. Ja, das gilt für der Kleinste, hätte ich fast gesagt. Wir fühlen uns manchmal klein und unbedeutend und unwichtig. Aber für Gott sind wir das nicht. Ja? Für Gott sind wir nicht. Da können wir sein, für Gott sind wir wichtig. So, und jetzt kommen wir zur Ministry Time. Da mache ich heute keinen Aufruf, nicht? So, wir nehmen das mit ins Abendmahl hinein. Brauchst du Gottes Vergebung? Da geht es mal um die grundsätzliche Vergebung. Bist du überhaupt mit Gott? Kennst du Jesus? Weißt du, dass der Schuld vergeben ist? Weißt du, dass du in den Himmel kommst? Das muss man wissen und das kann man wissen. Ja? Das Christentum ist nicht eine Religion. Ja, vielleicht könnte es sein unter Umständen, wenn wir ganz lieb sind, dann geht es. Nee. Wir brauchen die Heilsgewissheit, dass wir in den Himmel kommen. Und wenn wir die Vergebung Gottes haben und wenn Jesus in unserem Herz wohnt und wir von neuem geboren sind, dann können wir dazu. Ja. Aber auch als Gotteskinder machen wir manchmal schwer daneben oder weniger schwer, ist egal. Und dann können wir zu ihm kommen, können das ihm bekennen und sagen, Herr, tut mir leid, das war nicht dein Plan und ich möchte es ändern und ich brauche deine Kraft und ich brauche deine Vergebung dazu. Haben wir gerade angesprochen, wenn wir in schwierige Lebenslagen sind, dürfen wir das heute mit ins Abendmahl nehmen. Ja. Das Abendmahl ist ja das, was uns, ja, es ist ja eine Zeichenhandlung, die etwas, ein Zeichen gibt für das, was wirklich passiert ist. Vor 2000 Jahren, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, dass er gesagt hat, immer wenn ihr das macht, tut es zu meinem Gedächtnis, ja, was ich für euch gemacht habe. Wenn wir in einer schwierigen Lebenslage oder wenn wir nicht wissen, wo es lang geht, dann können wir heute beim Abendmahl das einfach auch sagen, Herr, du gibst mir den Durchblick, du gibst mir die Kraft, du gibst mir die Idee. Ich setze mein Vertrauen ganz auf dich. Ja, ich glaube, dass David sich auch ein bisschen alleingelassen fühlt hat manchmal in diese schwierigen Zeiten. Und so geht es uns auch. Und sogar Jesus war allein gelassen. Der hat sich nicht bloß so gefühlt, sondern der war alle weg, wo er im Kreuz war, waren alle weg. Ja, da sind sie abgehauen. Das ist kein Merk sehr von denen. Ich bin bei dir, gebe dir den Tod, die waren alle weg. Aber Jesus ist bei uns. Egal wie es uns geht, egal ob wir das fühlen, ob er bei uns ist oder nicht, sondern er ist da, weil er es verheißen hat. Ja. Weil er in alle Situationen unseres Lebens. Er liebt uns nicht bloß, wenn es uns gut geht, wenn wir Halleluja schreien, sondern wenn wir auch natürlich gerne mal mehr beten können. Ja.